Heute vor 33 Jahren, also am 29. Juni 1990, beschloss die Londoner Konferenz zum Schutz der Ozonschicht das Verbot der Herstellung von Fluorchlorkohlenwasserstoff, kurz FCKW, ab dem Jahr 2000, da diese maßgeblich Schuld am Ozonloch hatten. FCKW wurde vor allem als Kühlmittel, zum Beispiel in Kühlschränken, oder als Treibgas in Sprühdosen eingesetzt. Das Verbot zeigt Wirkung, denn seit 2011 schrumpft das Ozonloch wieder. Ach ja, die 90er, als Klimaschutzmaßnahmen beschlossen und auch einfach umgesetzt wurden. Und damit herzlich willkommen zur klimaschützenden Folge Lehrer Sprechtag mit Alex. Ich blockiere den Verkehr mit dem Fahrrad Batzke.
Und Martin, CO2 kommt mir nur in die Flasche, Pila. Ja, klar, okay, das Ozonloch.
Stell dir, jetzt ganz kurz, kurzes Szenario. Stell dir bitte vor, wir würden bis heute einfach FCKW benutzen.
Mhm.
Ne? Und jetzt würde das beschlossen werden.
Dann hättest du aber erstmal direkt schöne Probleme mit deinem Hubert Aiwanger bei Twitter.
Alter, wird der ausrasten.
Alter, wird der ausrasten, ja.
Ampel, nehmt euch die Kühlschränke weg.
Nehmt euch die Spraydosen weg. Sprüht es an die Wand. Ja. Neue FCKW-Dosen.
Dann kommt der Arme und klaut den Kühlschrank.
Ja, genau. Ja, aber das lag wahrscheinlich wirklich daran, dass das zurückgegangen ist, weil in den 90ern gab es noch viel mehr Punks und die haben noch viel mehr gesprayt. Das und seitdem es das nicht mehr gibt, also seit es die Punks nicht mehr gibt, seitdem ist das Ozonloch auch wieder zu. Bestimmt. Mhm.
Ja. Ja. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, genau.
Ja.
Jo.
Ja, so war das. Wann war das? Welches Jahr?
1990 wurde es beschlossen und seit 2000 ist es tatsächlich verboten. Irgendwie 190 Länder haben dann unterschrieben. In Entwicklungsländern hat das natürlich alles noch ein bisschen länger gedauert. Logisch.
Ja, klar.
Aber es ist tatsächlich so, also seit 2011 war das erste Jahr, also es war dann eine Zeit lang konstant, dieses Ozonloch, also da über der Südhalbkugel ist das ja. Und seit 2011...
Dann interessiert mich das überhaupt nicht, hör mal. Also über der Südhalbkugel, also bitte.
Ja, doch, interessiert dich, weil wegen dem Ozonloch kommen die nämlich alle. So muss man da mal rangehen. Fluchtursachen bekämpfen, sag ich dann nur.
Fluchtursache Ozonloch, ja. Hinterher kommen durch das Ozonloch noch irgendwelche Aliens durch.
Auch noch, genau.
Ja, ist ja quasi so wie so ein Schutzschild der Erde, ne? Ja, ja. Ja, dazu vielleicht noch später was in meiner neuen Rubrik. Ne?
Weiß ja Bescheid. Apropos Zukunftsvision, ich weiß, ein bisschen late to the party, aber ich habe mit Black Mirror angefangen.
Du hast jetzt damit angefangen.
Oh Gott. Ich habe damals, als der rauskam, diesen Bandersnatch, diesen interaktiven Dings da, das habe ich mir angeguckt, weil das ist ja auch davon.
Ja.
Und jetzt letztens lag ich so rum und dachte so, boah, ja, irgendwann mal gucken. Und dann sah ich jetzt so und dachte so, ja komm, das machst du jetzt einfach mal, weil das Gute ist ja, man ist da nicht so committed, weil es ja immer so Einzelepisoden-Sachen sind. Ne? Also das heißt, da könnte ich auch einfach jetzt ein Jahr lang nicht gucken und dann weiter, gar kein Problem. Aber geht nicht, weil, Alter, bin ich eingejunkt.
Ja, das muss man dann doch also, durchgucken.
Wie gut ist das denn bitte?
Ja, ich fand es auch ziemlich gut, als ich das dann mal gesehen habe. Ja.
Ich habe irgendwie, nachdem ich die erste geguckt habe, dann gedacht, ja komm, eine zweite kannst du noch gucken. Dann habe ich noch eine dritte geguckt und war dann bis, weiß ich nicht wann, wach.
Ja.
Und das Schlimme ist, danach kannst du ja dann auch nicht schlafen, weil das ist ja einfach
bisschen gruselig, also, ne?
Das macht, nimmt dich ja auch mit. Also, wenn du das einfach so guckst, denkst du, ja, okay, dann ist ja auch irgendwas falsch mit dir.
Ja, genau. Ja, ist interessant, also das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, die Serie, und jetzt wäre die Frage, was ist denn schon mittlerweile schon umgesetzt von diesen dystopischen Zukunftsvisionen?
Also, ja, und aber es ist ja auch, also ganz oft ist es ja so, die Folge fängt an und dann wird die neue technische Errungenschaft sozusagen, um die es in der Folge mehr oder weniger geht, sage ich mal, so eingeführt. Und im ersten Moment denke ich immer, geil, können wir das bitte sofort machen? Und dann so, ach ja.
Okay, mit diesem Erinnerungschip, ne, wo dann man quasi zurückspulen kann oder und so. Ja. Ja. Ich habe auch jetzt, die neue Staffel ist ja rausgekommen, auch einfach Star besetzt, unfassbar. Also die haben echt... Es ist cool. Also, und mittlerweile.
So bin ich drauf gekommen, weil nämlich Netflix mir gesagt hat, ey, hier 6. Staffel, und dann fiel mir auf, vielleicht sollte ich mal 1 bis 5 auch gucken.
Und schön Netflix-kritisch auch direkt. Also, das ist auch witzig.
Ja. Sehr gut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bleib da am Ball.
Sehr gut, ja.
So, was hast du auf dem Zettel? Ich habe ein paar Dinge.
Ja, genau, also erstmal herzlich willkommen zurück, lieber SV. Lange musstet ihr auf uns verzichten, denn es war mal wieder Urlaubszeit und zwar von mir, dem Batzke. Denn, ich war ja unterwegs. Jetzt haben wir so ein paar Sachen liegen lassen, auf die wir eigentlich zu sprechen kommen müssten, auf die wir zu sprechen kommen wollten, aber ist jetzt irgendwie alles schon ganz schön lange her. Ich würde mal sagen, Guardians of the Galaxy 3 brauchen wir nicht mehr zu reviewen, oder?
Ja, gib mal schon, kurz
ja, fand ich gut.
Ja, gut, ich auch.
Ja.
Leider. Nächstes Thema.
Da kam ich raus.
So machen jetzt einfach alles.
Ja, genau. Ich kam aus dem Kino raus und dachte, ja, der war gut. Grundsolide, ein bisschen tragisch, auch recht lustig, wie immer. Gut gemacht. So. Gerne,
okay, perfekt.
Gerne.
Pass auf, häufig. Dann mach ich mal weiter eben an der Stelle, wo wir so im Schnellabdurchlauf sind. In Sonneberg in Thüringen wurde ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt.
Ja, das ist ja sogar noch
wie
relativ
findest du
neu.
Das?
Ja, finde ich scheiße. Da habe ich aber auch noch einen Take zu.
Finde ich knapp schlechter als Guardians of the Galaxy 3.
Finde ich insgesamt schlechter als Guardians. Wobei, in Guardians of the Galaxy 3 geht es ja auch so um Eugenik-Sachen und so. Vielleicht kommt das jetzt ja auch da in Thüringen, also wenn wir jetzt die Nazis wieder haben. Denn, das kam, glaube ich, gestern ging das durch die Medien oder heute oder was auch immer, wenn ihr das hört, ist auch egal. Dieser Typ, der da bei dem Kindergarten Ballons verteilt hat, hast du das mitbekommen? Nein. In Sonneberg? Ja. Ja, also mit dem T-Shirt, wer macht wieder mit? Und auf dem Auto ehrenamtlicher Abschiebehelfer. Also.
Ja. Und eine schwarz-weiß-rote Shorts.
Genau. Ja, genau. Und verteilt blaue AfD-Ballons an Kindergärten. Also ich habe echt
gedacht. So über den Zaun, wie sonst normalerweise nur Bonbons verteilt werden aus dem Van.
Ja. Also. Sowas von, das ist schon echt gruselig. Also es ist immer, das ist ja wie eine Black Mirror-Folge hier. Daniel W. heißt der übrigens. So, Arschloch. So, weiter. Also eine Sache noch zu Sonneberg vielleicht. Man sagt jetzt ja immer hier von wegen CDU und jetzt gehen die gegen die Grünen, um der AfD zu schaden und was auch immer. Und natürlich spricht man auch zu Recht gegen die AfD. Aber wichtiger Punkt. Die Leute sind halt das Problem, würde ich mal sagen. Denn die haben die schließlich gewählt. Ja? Also, dass es die Partei gibt, ist ja schlimm genug. Aber dass da auch noch jemand hingeht und die wählt, nicht so wie in meinem Münster, wo so gut wie niemand die gewählt hat bei der letzten Bundestagswahl. Das sollte zu bedenken geben, finde ich.
Ja, das ist es halt. Also bei allen Analysen und so, und dann wird ja dann immer wieder geguckt, wer ist schuld, und dann wird halt immer so von so einer Top-Down-Perspektive geguckt. Und dieser Mythos des AfD-Protestwählers, der hält sich ja auch noch. Und ich glaube, so langsam kommt einfach der Punkt, also das habe ich, glaube ich, schon von der letzten Bundestagswahl gesagt, dass die mehrheitlich nicht trotz, sondern wegen des Rassismus gewählt werden.
Ja, also, genau.
Das ist der Selling Point.
Und das bestätigt sich ja in dieser neuen Umfrage, die jetzt auch gemacht wurde, in den neuen Bundesländern, dass tatsächlich dort sehr viele rechtsextreme Leute leben, die gerne wieder einen autoritären Staat hätten und weniger Demokratie.
Ja. Kommen wir da nochmal, ich habe das schon mal getwittert, zu meiner Maueridee zurück.
Ja, der antifaschistische Schutzwall.
Das ist ein völlig neues Konzept. Ne? Ja. Man nimmt bestimmte Teile von Deutschland, macht da eine Mauer drumrum und dann dürfen die da alleine machen, was die wollen.
Ja, also man muss noch nicht mal ganz drumrum machen. Also einfach nur so abgrenzend zu uns reicht schon. Weil der ganze,
wenn der Russe kommt, ist egal. Ne?
Weil der ganze östliche Teil davon, der ist ja sowieso auch, also da geht ja auch.
Da wird es nicht besser, meinst du?
Nee, wird es nicht besser. Nee. Ja, heftig.
Bleibt. Ja, aber Spaß beiseite, schwierig. Was macht man jetzt? Weiß man nicht.
Nee, genau. Das ist wieder so dieser Punkt, wo, wenn ich über Politik nachdenke, nur noch zynisch werden kann. Und irgendwie halt, wie du jetzt gerade sagtest, Spaß beiseite, wo man einfach, also ja, eigentlich sollte man dem nicht mit Witz oder Ironie oder Sarkasmus begegnen, aber was bleibt uns anderes übrig? Also. Irgendwie, ja, was andere, was soll man sonst tun?
Ja, ja. Schwierig.
Liebe Zuhörende aus Ostdeutschland, tut was. Tut was.
Genau.
So, weil wer uns zuhört, ist auf der oder richtigen
Schritt
Seite.
Schritt 1 ist, tut eine Sache nicht. Nämlich einfach nicht AfD wählen. Das ist schon mal der erste, ist einfach voll einfach.
Ja.
Kann jeder.
Ja. Ja, das ist ganz einfach. Ganz einfach.
Heute noch so ein Meme gesehen, AfD wählen, so 1933.
Ja. Ja, dann, was, jetzt bin ich wieder dran, ne, mit irgendwas.
Hast du noch so was Kurzes?
Ja, keine Ahnung, ist ein U-Boot untergegangen, ist nicht so wichtig, ne?
Ja, saßen 5 Meter. Ja, doch, ist wichtig, weil ich habe mir überlegt, da sind jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon offiziell ist, aber da sind ja wahrscheinlich 5 Milliardäre jetzt gestorben.
Naja, die sind alle tot, ja.
Das heißt, wahrscheinlich hat sich der Kundenkreis von diesem SpaceX-Weltraum-Touristenkram halt einfach halbiert.
Auch halbiert. Schade für die. Schade. Wären sie mal ins All geflogen und nicht nach unten.
Ja. Einer von denen ist.
Ist beides? Sogar ins All und noch nach unten. Mhm. Naja, wäre vielleicht besser zuerst nach unten. Naja, wer weiß. Ja, habe ich noch ein Meme gesehen. Hier von wegen. Obi-Wan, you were supposed to observe the Titanic, not to join them.
Sehr gut.
So, das haben wir. Und was haben wir noch? Dein Warhammer-Turnier.
Ach so, ja.
Wo du so schön Social-Media-mäßig alles Mögliche gepostet hast mit dem lieben Harald von Horn.
Shoutout an der Stelle. Ich sag mal, sportlich eher nicht so.
Ja, das war das, was ich immer mitbekommen habe, wenn dann diese Berichterstattung kam. Ja. Immer, und Martin, wie war bei dir? Ja, nee.
Ja, aber also es war, also ich habe 1 gewonnen und 4 verloren, aber von den 4 verloren, also waren 2, habe ich richtig massiv aufs Maul gekriegt. Und 2 waren aber halt wirklich, also so super knapp, das hätte wirklich, das sind, keine Ahnung, dann am Ende 2 Würfel oder so, die anders fallen und dann gewinne ich die halt, ne? Also, aber dementsprechend super spannend. Also erstmal 5 angenehme Spiele gehabt, super spannende Spiele gehabt. Also dass ich gewonnen habe und die beiden, die ich knapp verloren habe, waren super spannend. Und das sind ja so die wofür man die spielt, so nach dem Motto, so weil irgendwie irgendwelche Gegner 20-0 wegstompen, ist zwar auch mal witzig, aber
das schön
ist nicht das, warum man es macht halt so, ne? Und aber so vom Event her, es war ja so richtig geistesgestört, ne? Von morgens 8 bis um, ich glaube, 2 Uhr oder so waren wir irgendwann fertig. Und das Krasse war, ich dachte halt, es zerstört mich komplett. Und Ende vom Lied war, ich war einfach nach diesen 5 Runden am Stück nicht zerstörter als nach 3 am Stück.
Okay.
So diese körperlichen Probleme, die du so mit dem Rücken dann hast, von diesem ganzen gebückt stehen viel und so, die hast du nach 3 Runden fast genauso. Und die Füße und Beine tun dir halt auch mehr oder weniger genauso weh vom Stehen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Da war kaum Unterschied. Und klar, man hatte irgendwann mal so einen toten Punkt. So, und der war dann auch irgendwann vorbei. Mhm. Und dann war auch das Müdigkeit jetzt irgendwie nicht wirklich ein Problem. Und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich da in der 5. Runde vergessen habe, wie das Spiel geht, so nach dem Motto. Also das war so ein bisschen meine Befürchtung. Ich war wieder der letzte Vollidiot rumeier, aber das war eigentlich auch nicht so. Und es war auf jeden Fall cool. Und wenn die guten Pathfinder das jetzt nochmal demnächst irgendwann machen, dann join ich da auf jeden Fall nochmal. Das war auf jeden Fall witzig und Essen war mega gut.
Ja, cool. Ja. Also eigentlich so ein bisschen wie eine LAN-Party, ne? Da hat man ja auch einfach immer völlig übertrieben. Und dann mitten so nachts um 3 dann noch irgendwie so ein Match Warcraft 3 angefangen und dachte, ich weiß überhaupt
schnell
nicht.
Schnell nochmal jeder eine Palette Energy in den Kopf und dann geht raus.
oder halt irgendwas, was auf Reaktion ankommt, irgendwie so CS oder so. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ja, ja, gut. Aber dann nächste Mal mehr Glück.
Ja, ja. Cool. Jetzt erstmal turniermäßig wahrscheinlich relativ lange nichts, weil der Termin nicht einfach nicht passt. Außerdem ist jetzt ja auch gerade die neue Edition Warhammer rausgekommen und jetzt gerade ist noch alles so ein bisschen unklar und schwierig und es wird rumgeschrien, wie schlimm alles ist und so weiter und so fort. Also wie immer, wenn etwas Neues passiert.
Mhm. Also.
Im Internet ist ja so, es gibt 2 Dinge, die schrecklich sind. Erstens, alles bleibt so, wie es ist. Und zweitens, es passiert etwas Neues.
Ja.
Jo, ich wurde dänisch abgewickelt.
Was? Moment, wir sind hier im falschen Podcast. Tommy.
Doch. Aber genau so habe ich es mir hier aufgeschrieben. Dänisch abgewickelt in Polly Park City. Also wurde ich eigentlich niederländisch abgewickelt.
Okay.
Ich war wie lange ist das jetzt her? Vor 2 Wochen, am Wochenende, also an dem letzten Nicht-Sommerferien-Wochenende, mit meiner Familie und meiner, also mit meiner Frau, meinem Sohn und meiner Mutter in Pony Park City. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Ponypark und alles in so einer Western, in so einem Western-Style-Ding. Man wohnt dann da auch in so einem Cowboy-Haus, wo alles so aus so, wie so Blockhütten-mäßig und so ist. Also eigentlich alles ganz cool. Und im Wesentlichen können die Kinder da halt.
Sorry, ja, erzähl weiter.
Ja. Nee, sag ruhig.
Sind so, ich stelle mir da gerade so Hobbit-Cowboys vor, weil es sind ja nur Ponys. So alles so ganz kleine mit behaarten Füßen.
Ja, nee, okay. Ist ja natürlich für die Kinder so. Und dann können die da Pony reiten und Pony streicheln. Und dann gibt es halt noch so Spielplätze und allen möglichen Kram drumherum, was alles so eine Western-Thematik hat. Und da sind wir halt hingefahren. Und und dann kamen wir da an. Und die Regelung ist halt so, man muss sich so eine App runterladen und über diese App und seine Zimmer, Hausnummer, wie auch immer, kann man diese Pony-Ritte buchen, weil es natürlich nicht beliebig viele Ponys für alle Gäste gibt. Und dann kann man sich halt so Zeitslots sozusagen buchen. Und dann sagt die uns an der Rezeption aus, ja, das müssen sie, buchen sie das jetzt gleich direkt, bla bla bla. Und dann sind wir halt dahin, ausgepackt, die Stars, noch irgendwie da mal ein bisschen geguckt, was essen gegangen. Und dann wollten wir abends in Ruhe diese Slots buchen. Und dann mache ich die App auf und guck und einfach alle ausgebucht.
Tja.
Und ich so, wait.
Das war's dann mit dem Pony.
Das ist jetzt blöd, wenn wir jetzt hier unendlich viel Geld dafür bezahlt haben, damit der kurze Pony reiten kann und dann kann er nicht Pony reiten. So. Ja.
Das Leben ist kein gesagt, Ponyhof, gut. Nicht mal auf dem Ponyhof.
Genau. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ja gut, aber das ist ja der Selling Point und so, das kann ja nicht sein, ne? Das ist jetzt einfach. Ich meine, dass wenn man das später macht, dass man sich da nicht den Wunschslot aussuchen kann, geschenkt, aber dass es einfach keine Slots mehr gibt, ist ja irgendwie nicht so ganz Sinn der Übung. Ne? Ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, kannst du jetzt heute nichts mehr regeln, weil die Rezeption da auch schon zu hatte. Und dann bin ich halt morgens früh da erst zu dem Supermarkt gestiefelt, um da Brötchen zu kaufen und dann Richtung Rezeption. Und dann habe ich mich so, na, wie das dann so ist, ne? Wenn du jetzt sagst, jetzt werde ich hier mal richtig einen auf der Kunde ist König rauslassen, dann habe ich mich da so richtig so aufgepeitscht. So,
da ne? gingst du da so rein durch diese Schwingtüren von diesem Saloon. So
genau, ne? Da bin ich da so rein wie Billy the fucking Kid so. Und dann habe ich gesagt, hier, hör mal. Pass mal auf! Sprechen Sie Deutsch? Ja. Pass auf! Das kann ja nicht sein, dass hier die Dinger alle ausgebucht sind. Ja, das ist gar kein Problem. Da werden gleich neue Termine eingestellt, wenn wir sehen, dass sie voll sind. Ja gut, danke fürs Gespräch. Ciao. Dann ist sie einfach, kann ich sonst noch was für sie tun? Nein. und dann, wie das, also jetzt hier der Callback wegen Dänisch abgewickelt, so ging es Tommy Schmidt eben auch schon mal in Gemischtes Hack, da hat er beim dänischen Möbelhaus angerufen und wollte sich auch so richtig aufregen und da waren die auch einfach nett und ich meine, das ist man aber auch einfach nicht, man ist nicht gewohnt, dass man in Deutschland, wenn man irgendwie so mit so einem Kundenservice in irgendeiner Art Kontakt hat, dass die einfach eine vernünftige, unmittelbare Lösung für ein Problem haben.
Ja, ja, genau. Oder dass man einfach kulant, kundenfreundlich irgendwie ist. Sondern
ja, das passiert im Gegenteil. Ja nicht. Du musst ja immer erstmal mit dem Anwalt drohen.
Ja. Dann bist du wieder mit deinen Cowboy-Stiefeln und deinen
Sporen. Ja, dann bin ich wieder rausgestiefelt, so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bin zurück zum Haus und gesagt, ja, in einer Stunde kommen neue Termine. Ja, und kam dann auch und dann kommen wir die buchen und fertig.
Super, ja.
Und am Ende vom Lied hat sich der ganze Aufwand überhaupt nicht gelohnt, weil, turns out, der Kurze reitet nicht gerne.
Ah, so, okay. Dann, aber weißt du was? Das ist das Gute daran, dann hast du das jetzt nämlich schon mal klar. Und dann brauchst du dich mit diesem Thema nicht mehr auseinanderzusetzen.
So sieht's aus.
Das ist schon mal gut. Dann haben wir das schon mal abgehakt.
Ja, Pferde, boah. Nur noch Pferde. Im Zauberbraten.
Ja. Genau. Und dann haben die wieder keine da auf dem Hof. So, ich habe auch noch eine lustige Geschichte, die mir passiert ist. Am Montagabend bin ich mit meinem Sohn von Bottrop mit dem Zug zurück nach Münster gefahren und war dann am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. So, und der war im Wagen und ich musste.
So fängt keine lustige Geschichte an.
Ja, pass auf. Ja, das ist normaler, ja, also, ja. So, Egal. So, Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Außer Taylor Swift-Fans kennt, weiß jeder, wo Gelsenkirchen ist. Und jetzt bin ich dann da also in den Fahrstuhl rein, weil wenn man mit dem Babywagen unterwegs ist, kann man die Treppen nicht hoch und mit dem Fahrstuhl fahren. So. Zug sollte reinfahren auf Gleis 4. So, oder 5. So, bin dann da rein und dann spurteten noch so zwei Mädchen, weiß nicht, so 13, 14, auch mit in den Fahrstuhl rein. Warum die nicht Treppe gelaufen sind, anderes Thema. Auf jeden Fall so rein, so völlig, so und jetzt hoffentlich haben wir den Zug nicht verpasst. Ich so, welchen müsst ihr denn kriegen? Ja, den nach Haltern, ja, den nehme ich auch, der kommt in 5 Minuten erst. Also alles ganz chillig. Boah, warum sind wir denn dann so gerannt? Dann hochgefahren. Und dann habe ich nur mal nachgefragt, ob sie wirklich diesen Zug nehmen müssen. Und dann, wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Hol mal mein Handy raus. Und ich sage so, guck mal da, große Bahnhofsuhr. Nee, die kann ich nicht lesen. Okay. Alter, analoge Uhren lesen. Nicht mehr so ganz im Lehrplan anscheinend. Dann hat die wirklich angefangen, dann zu zählen. 15, 20.
Ja, also was heißt nicht im Lehrplan? Also ich könnte mir gut vorstellen, wann lernt man das? Würde man in der Grundschule irgendwann lernen? So,
Würde ich schon sagen, ja.
Let's say 2., 3. Klasse.
Ja.
Da lernst du das dann.
Ja, ja.
Und dann von wegen Lebensweltbezug. Und dann siehst du nie wieder in deinem Leben eine analoge Uhr.
Offensichtlich.
Die du benutzt.
Ja.
Und 13 Jahre später kannst du das dann nicht mehr. Also
ja, oder 7 Jahre später, ja.
Wie auch immer. Also ich finde das jetzt, es ist erschreckend, aber jetzt nicht völlig unnachvollziehbar.
Ja. Ja, zur Strafe hat dann der Bahnhof Gelsenkirchen nicht mitgeteilt, dass der Zug auf einem anderen Gleis einfahren würde. Mhm. Also er hat es mitgeteilt, aber erst 1 Minute, nachdem der Zug eigentlich schon da sein sollte. Dann stand man da halt so rum und dann kam die Durchsage und dann musste ich leider Fersengeld geben, nämlich wieder in den Aufzug rein, wieder ganz runterfahren, wieder raus, in den nächsten Aufzug rein, wieder hochfahren. Da konnte ich den Mädels leider nicht den Hinweis geben, dass sie auch das Gleis wechseln müssen. Tut mir leid. Passiert. Also wenn ihr das jetzt hier hört, ja, also da hätte euch selbst das Uhrlesen.
Wenn das ihr hört, Schritt 1, lernt mal Uhrlesen, Alter. Das ist
euch. Ja, Schritt 2, fahrt nicht mit dem Zug.
Kauft euch ein Auto.
Heieiei, aber doch, heftig. Also ich kann die Uhr nicht lesen, ist schon.
Ja, schon krass. Ja. Und das auch dann einfach so zuzugeben.
Also ja, genau, also, als ob das so ganz common wäre, dass man das nicht kann. Ja. Hä? Ja. Einfach mal eine Armbanduhr. So.
Das so, wie wenn ich sowas sagen würde, wie so, ja, Hieroglyphen kann ich nicht, sorry.
Ja, genau. Dann gebe ich dir einen Rosetta Stone, dann kannst du das lernen. So, los geht's. So, das war alles, was ich zu erzählen habe. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen vom Urlaub erzählen, aber irgendwie wird das, glaube ich, auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ganz kurz zusammengefasst, wir sind Fahrrad gefahren, den Rhein entlang. Und als wir in Basel angekommen sind, haben wir eine kurze Pause gemacht, sind einmal kurz wieder nach Hause, dann wieder hingefahren nach ein paar Tagen. Um dann die ganze Sache fortzusetzen, den Rhein weiter bis zum Bodensee und dann vom Bodensee noch bis zum Königssee. Es gibt ja den Bodensee-Königssee-Radweg. Also dann quasi von oben nach unten und von links nach ganz rechts gefahren auf der Karte. So.
Sehr gut.
Und insgesamt.
Und von da aus dann mit dem Zug wieder nach Hause, oder?
Ja, ja, genau. Also das Berchtesgadener Land, wo der Königssee ist, ist ja, das ist eigentlich schon Österreich. Das ist so ein kleiner Pillemann, der so Österreich noch reinhängt. So.
Ja, wo dann Salzburg da unten noch
ja,
ist.
Ja, ne? Genau da. Und dann fuhr von da aus direkt ein Zug und dann sind wir erst noch bis nach Bayern und dann einen Tag später dann weitergefahren. So, eine Nacht noch übernachtet und dann nach Hause gefahren. Ja,
und das hat war gut. Alles gut geklappt.
Ja, 1400 Kilometer waren das.
Stabil.
Ging super, auch mit dem kurzen.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass dein Sohn in seinem Leben, das doch nicht besonders lang ist, mehr Fahrradkilometer abgerissen hat als ich.
Ja, das könnte schon, das glaube ich schon. Also,
könnte ich mir vorstellen.
Ja, also mit dem letzten Jahr und diesem Jahr und allen Touren, die wir sonst so gemacht haben. Ja. Aber er ist ja noch nicht selber gefahren.
Naja, gut.
Aber er hat gut mitgemacht, muss man wirklich sagen. Er hat wirklich einfach die Klappe gehalten. Irgendwann nachmittags dann mal ein bisschen rumgequengelt, da gab es mal einen Keks und dann ging es weiter. Sehr gut.
Ja. Gut, ja, ich habe auch eigentlich nur so ein Ding, das hat auch so ein bisschen hier folgenorganisatorisches was mit zu tun. Denn jetzt, wo der Batzke aus dem Urlaub zurück ist, mache ich mich vom Acker.
Und zwar oder besser gesagt einmal, auf den Acker.
Auf den Acker, genau, ja. Ich muss eben kurz eine Sache nachgucken, die ich vergessen habe. Ja, ich fahre nämlich, Sommerferienzeit ist Festivalzeit, deswegen fahre ich natürlich auf ein Festival, und zwar auf das Rockharz, da wo ich letztes Jahr schon war. Mhm. Und wir fahren nächsten Dienstag los. Und wenn wir dienstags morgens losfahren, merkt ihr, dass da verhältnismäßig wenig Zeit zwischen Donnerstag kommt die Folge raus und wir nehmen eine neue Folge auf ist. Deswegen ja. Können wir nicht versprechen, dass es nächsten Donnerstag eine Folge gibt. Wir werden, wie üblich, alles in unserer Macht Stehende tun. Aber wir können es nicht versprechen. Sollte am Donnerstag keine Folge sein, werdet ihr darüber natürlich in Social Media informiert. Mhm. Und dann aber auch Ohren steif halten. Vielleicht greifen wir da nochmal Insta Live an. Das ist auch noch nicht aufgegeben.
Das würde ich ja wirklich gerne mal machen. Letztes Jahr hatte ich schon alles vorbereitet und dann hattest du so schlechtes Internet da auf deinem.
Genau. Und Arzt. Jetzt habe ich aber rausgefunden, also erstens habe ich jetzt gehört, dass sie diesmal da so extra Handymasken aufstellen. Also es kann also einfach sein, dass man da tendenziell okayes Internet hat. Und auf dieser Teufelsmauer, da auf diesem Hügel mit der Felsformation, die Teufelsmauer heißt, da war auf jeden Fall gutes Netz. Also ja. Im Worst-Case-Szenario, da wollen wir eh wieder hochlatschen. Als teambildende Maßnahme sozusagen. Und dann überlege ich mir mal, da nehme ich meinen Stuhl einfach mit und dann setze mich da mal halbes Stündchen mit euch hin.
Das wäre doch cool.
Was ich jetzt nachgucken wollte. So, wir haben nämlich jetzt heute ist nämlich Mittwoch. Mittwoch 20.40 Uhr. Das heißt, heute in einer Woche gucke ich mal hier eben in die Running Orga. Bin ich da? Ja. Da werde ich mir wahrscheinlich die Band Battle Beast angucken.
Wow.
Ja, also, keine Ahnung, es ist nicht so geil, aber lohnt nicht, wegzugehen. Weil später am Abend um 11 spielt Blind Guardian.
Als nein! Oh. Ja. Sehr gut.
Ja. Schön direkt am Mittwoch, damit man nach Bard Song und Valhalla schon einfach direkt ab Tag 1 keine Stimme mehr hat.
Sehr gut. Sehr gut. Klingt super. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ich hab Bock.
Ja, ich würde auch gerne mal wieder. Ich war ja noch gar nicht so häufig auf Festivals, aber ich würde gerne mal wieder.
Ich würde sagen, mal wieder da, du mit deinen da.
Was?
Also. Dass du mir Fahrradkilometern voraus bist, da rasiere ich dich in Festivalbesuchen.
Ja, okay, ist ja richtig. Ja, hast du recht. Ja, aber wenn ich immer nur Fahrrad fahre, kann ich halt nicht Festivalen.
So. Fahr doch mal mit dem Fahrrad zum Festival. Mach da nochmal draus.
Ja, stimmt. Ja. Nein. Okay, ja, also nicht, wir informieren ganze Bier hin. Eben, das wollte ich gerade sagen.
Machst
das
du den Hänger, wo sonst dein Sohn drin ist, einfach voll bis oben hin mit Dosen Bier und dann fährst du los.
Dann geht's los. Und dann sind die alle warm und durchgeschüttelt, wenn die ankommen.
Ja.
Ja.
Ach, ja. Stimmt.
Okay.
Schnell fahren. Oder Festival im Winter.
Fest, ja.
Okay, Klopper. Der Woche?
Ja, ich hab auch noch die Wende, aber wir können auch erst die Klopper der Woche machen, wie du willst.
Achso, ja, dann mache ich jetzt das. Nee, ja. Na, egal. Ich mache jetzt erst eben den Klopper. Ja, Schuljahr hat sich dem Ende zugeneigt. Dementsprechend wurde den lieben Schülerinnen und Schülern die Noten verkündet. Schüler fragen immer fälschlicherweise, ob man die Noten besprechen kann. Dann sage ich immer nein, ich kann ihnen sagen, welche Note sie bekommen, weil Notenbesprechung klingt ja so, als wenn da noch Verhandlungsspielraum wäre. Was natürlich nicht heißt, dass sollten wieder erwarten, Schüler oder Schülerin tatsächlich faktenbasierte Argumente haben, warum die Note falsch ist. Also, was weiß ich habe mir zum Beispiel die Klausurnote falsch aufgeschrieben oder irgendwie sowas. Ne? Also, ist mir noch nie passiert, aber wäre ja im Rahmen von möglich, dass es passiert. Dann wird die auch noch geändert, aber ein können sie mir nicht doch eine 2 statt eine 5 geben, passiert halt nicht.
Kann ich vielleicht noch ein Referat machen?
Ja, so ja, genau.
Ein 15-minütiges Referat, um die Note noch eben zu verbessern, so für ein ganzes Halbjahr.
Ja, genau. Nein. Und bei einer dieser Notenbesprechungen, wie ihr gleich an den Zitat erkennen werdet, von jemandem, der nicht eine besonders gute Note bekommen hat, viel folgender Satz. Also nachdem da versucht wurde, die Note noch zu besprechen. Ja, ich gebe es ja zu. Auf anderen Schulen habe ich mich immer auf eine 4 gequatscht. scheint bei ihnen nicht zu funktionieren. Schade. Und dann ist er reingegangen.
Schade. Aber krass, ey, sich dann noch auf so eine 4 zu quatschen. Ja,
der hat mir dann, also das war auch eine der längsten Notenverkündungen aller Zeiten, so habe ich mir gesagt, so ja, war eine Klasse, die ich neu hatte und bei neuen Klassen, bei dem ersten Noten sozusagen, mache ich es tatsächlich immer so, dass sie sich vorher selber einschätzen.
Naja, mache ich auch immer.
So. Mhm. Das mache ich nicht immer, weil wenn du die 3 Jahre hattest, dann passiert da auch nichts mehr eigentlich groß. Also, dass du da wirklich so richtig krasse Schwankungen hast, ist ja eh auch eher selten. Ja, und einfach auch nur, um zu gucken und meistens passen tatsächlich Einschätzungen und tatsächlich Note relativ gut zusammen und so.
Ja, genau.
Was ja auch immer für einen selbst so eine stabile Rückmeldung ist.
Richtig.
Naja, und er sagte halt auch so, ja gut, also wahrscheinlich eine 5, vielleicht eine 4. Ne? Und ich habe gesagt so, ja, also ganz ehrlich, die 5, die sie bekommen, ist schon eher nett von mir. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Sie haben eine 6 geschrieben in der Klassenarbeit. Und wenn ich das mündlich 4 nennen würde, ist das auch schon nett von mir. Und jetzt in der letzten Stunde, wo ich sie ja extra explizit nochmal 3-mal an 3 unterschiedlichen Stellen angesprochen habe, damit ich irgendwas hat, haben sie ja auch nur gesagt, weiß ich nicht und habe ich auch keinen Bock drauf. Also, okay, wird er einsehen. Und dann hat er halt so ein bisschen, dann hat er so angefangen zu erzählen, so jetzt noch nicht mehr so zu verhandeln oder irgendwie so. Also, dass er irgendwie argumentativ was zu lösen war, davon hat er sich an der Stelle schon verabschiedet. Und dann hat er halt so erzählt, so hier irgendwie, ja, und Deutsch und er, das wäre eh schon immer schwierig, bla, 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 bla.
Ja,
bla.
Das hört man immer, ja.
Und laberte und erzählte mir dann halt so tatsächlich irgendwie so 10-minütig da so aus seiner Schullaufbahn und dass er ganz knapp den LRS-Nachteilsausgleich-Test zu gut gemacht hat, um das zu bekommen. so ein Kram halt, ne?
Und so dann, Mist aber auch.
Ich hörte ihm dann halt da so zu. Ich so, interessant, ja, so nach dem Motto. Und dann am Ende guckte er nochmal so, machte dann so eine Pause, so wo ich dann jetzt anscheinend die Note hätte ändern sollen oder so, keine Ahnung. Und dann sagte er, ja gut, dann eben nicht.
Na gut, aber man kann es ja mal versuchen. Schade.
Immer try.
Ja.
Also.
Aber. Nee, da beißt man bei Herrn Pieler auf Granit.
Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Halte ich es wie der Ghost Rider. Gnade! Gnade ist ausverkauft.
So. Wir haben
die Wende. Der FCKW freie Kühlschränke.
Ja. Shoot. Mach das mal und fertig ist die Wurst. Also dann mehr brauchen wir heute nicht. Ja, wir haben jetzt schon länger über verschiedene Formen der erneuerbaren Energien gesprochen, nämlich über Windkraft und über Wasserkraft. Und dann hast du die Blauhaker-Frage aufgeworfen. Was ist denn, wenn mal die Sonne nicht scheint? Was ist denn, wenn mal kein Wind weht? Wo kommen wir denn da hin? Und so weiter. Was ist, wenn zu viel Sonne ist? Was ist, wenn zu viel Wind ist? Ja. Und da, mein lieber Blauhaker Martin Wieler, kann man Abhilfe schaffen. Denn es gibt tatsächlich auch für die erneuerbaren Energien Energiespeichersysteme, die ich jetzt hier an dieser Stelle mal vielleicht ein bisschen durchgehen will. Zum Beispiel, um Strom zu speichern, gibt es natürlich die Batterie, da komme ich später noch zu, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Hast du davon schon mal gehört?
Das Wort ja.
Okay, also man kann es sich so folgendermaßen vorstellen. Es gibt zum Beispiel das Köppchenwerk in Witten. Das ist ein Berg, da ist oben ein See künstlich angelegt worden auf der Spitze dieses Berges. Und dort kann also dann Wasser abgelassen werden, durch eine Turbine gelaufen lassen werden, so ein typisches Wasserkraftwerk, wie man das auch aus den echten Bergen kennt, und das erzeugt Strom. So, wenn dann jetzt mal viel Strom da ist, weil zum Beispiel sehr viel Sonne scheint und sehr viel Wind weht, dann kann dieses Wasser wieder hochgepumpt werden, der See wieder vollgemacht werden, und wenn mal wenig Sonne da ist und wenig Wind, kann das wieder abgelassen werden und dadurch kann der Strom sozusagen, der vorher zu viel war, gespeichert werden. Klar soweit?
Mm-hmm, ja, also von einem Seebecken sozusagen in ein anderes.
Genau. Das gibt es auch in der
Schweiz. Mit Flüssen funktioniert irgendwie, ne?
Wie, ja, so genau. Also, ja, genau. In der Schweiz gibt es das sogar mit zwei unterirdischen Seen, was wirklich ganz gruselig und ganz cool ist auch. Mhm. Apropos unterirdisch, dafür bieten sich auch eigentlich die Bergwerke hier im Ruhrgebiet an, denn die sind ja jetzt alle zu. Mhm. Und dort könnte man solche Systeme auch installieren, ne? Dass man halt dort entsprechend das Wasser ablässt, wieder hochpumpt und so weiter. Könnte man also machen. Ja, was gibt es noch, was man speichern kann, wenn man Energie speichern will?
Und warum macht man das nicht deckenflächend? Ist da Wirkungsgrad scheiße oder was ist das Problem?
Naja, es braucht ja schon ziemlich viel Platz erstmal, ne? Man braucht ja auf jeden Fall auch Platz für eben diesen Berg. Also erstmal braucht man einen Berg. Mhm. Und ja. Bis jetzt war halt auch noch nicht der Bedarf so groß dazu. Ne? Also das Köpfchenwerk in Witten hat man halt damals gebaut für Nacht- und Tagstrom, weil Nachtstrom halt billiger war. Ne? Und da konnte man das halt machen. Jetzt glaube ich, bei der Energiewende hat man noch nicht so richtig da drüber nachgedacht. Dann, weil es ja immer noch die Alternativen gab. Gut, wenn dann halt kein Wind weht, dann nimmt man halt die herkömmlichen, die fossilen. Aber so könnte man das halt überbrücken. Und das Schöne ist halt, wenn man so ein Pumpspeicherkraftwerk oder mehrere hat, ja, dann kann man einfach mal die ganze Energie, die es so gibt, nutzen, so dafür. Ne? Also, mal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, es muss halt auch irgendwie erstmal irgendwo realisiert werden können, das stimmt schon. Ja, was gibt's noch? Warmwasser. Wasser ist eigentlich von seiner physischen oder chemischen, Veranlagung ein ganz guter Wärmespeicher. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Abwärme von Kraftwerken hat, kann man diese ganz gut in Wasser speichern. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt die sogenannte Thermoskanne. In Berlin oder in Rostock gibt es da schon Projekte. Da speichert man tatsächlich einfach warmes oder heißes Wasser unter Druck. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Gasometer eigentlich. Ne? Mhm. Und dort, das Wasser hält halt die Temperatur ziemlich lange. Wer schon mal Wasser in einem Wasserkocher gekocht hat, weiß, dass es relativ lange warm bleibt. So. Und in so einer eben Thermoskannenprinzip funktionierenden Einrichtung halt noch viel besser. Und dieses kann man dann halt auch wirklich nutzen, um dann entsprechend Haushalte mit warmem Wasser zu versorgen. Denn das ist ja im Endeffekt, was man häufig dann auch einfach braucht, um zu heizen. Oder halt für das Warmwasser.
Funktioniert Fernwärme nicht so ähnlich?
Ja, Fernwärme funktioniert auch so ähnlich, genau. Wobei Fernwärme ist doch direkt die Abwärme zu nutzen, glaube ich. Und diese Thermoskanne kannst du halt auch dementsprechend nutzen, dass du mit Strom zum Beispiel das Wasser erwärmst. Also wenn dann zum Beispiel ein Windrad direkt daneben ist, kannst du das Windrad.
Ja, aber das macht doch dann auch, also bei Fernwärme doch auch bestimmt Wasser warm. Schlussendlich, oder?
Ja, genau. Bei Fernwärme ist ja auch warmes Wasser, was gepumpt wird. Genau, ja. Jo. Dann gibt es noch die Power-to-Gas-Anlage. Auch, wie ich finde, eine sehr spannende Idee. Jetzt wird es nochmal richtig physikalisch. Wir machen mit Elektrolyse Wasserstoff. Und zwar aus Wasser. Wir trennen also mit der Elektrolyse trennen wir aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff. Den Wasserstoff können wir verbrennen. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn zusammen mit CO2, das wir ja sowieso zu viel haben, und dem Wasserstoff können wir, und ein paar Katalysatoren, die noch dazu kommen, haben wir H, CO2 und was wird daraus, wenn man das so ein bisschen zusammenbringt? Genau, CH4. Und das ist Methan. Und Methan ist sozusagen Erdgas. Das kann man dann also wieder nutzen, um zum Beispiel zu heizen.
Mhm. Ja, das ist doch dieser feuchte Traum von den ganzen FDP-Politikern, oder? Dass wir das einfach die ganze Zeit durch erneuerbare Energien machen und dann können wir das sogar in Autos schütten.
Diese E-Fuel-Geschichte, ne?
Ja.
Genau.
Dazu erzähle ich dann nur gut, wenn es fährt und dabei irgendwas verbrennt. Ist es kein gutes Auto.
Ja, genau. Wobei, wenn ein Auto wirklich mit Wasserstoff fahren würde, wäre es ja cool. Dann kommt da hinten aus dem Auspuff einfach nur Wasser raus. Das wäre schon ganz cool. So,
ja, aber das wäre super cool. Es wäre auch super cool, den Strom, den man in den Wasserstoff steckt, einfach direkt ins Auto zu stecken. Aber dass ich davon Ahnung habe?
Zu dem E-Fuel, da muss ich, glaube ich, nochmal eine eigene Rubrik machen. Denn da gibt es noch viel mehr zu sagen. Und was die FDP da will, also das. Übrigens geht das natürlich auch einfach nur, wenn auch dieser Strom, der für die Elektrolyse gemacht wird, natürlich auch aus erneuerbaren Energie kommt.
Offensichtlich.
Genau. Ja, apropos Strom. Es gibt auch die Möglichkeit, das Stromnetz intelligent zu steuern, was auch nochmal sehr viel Strom sparen würde. Dadurch würde man mit einem sogenannten Smart Grid das Stromnetz dezentralisieren und ganz viele kleine Stromerzeuger zusammenschließen. Also ein intelligentes Netzwerk schaffen. So, das ist zwar ein bisschen sicherheitsriskant für Hackerangriffe und so weiter, aber es gibt da ein Forschungsprojekt, das heißt Syntec, Schaufenster für intelligente Energie, wo man sich das mal angucken kann. Das ist sozusagen, müsste sozusagen die Zukunft sein, wenn man halt darüber nachdenkt, ganz viele kleine Windräder oder kleine Verbraucher zu haben. Wenn jetzt hier jeder Hausbesitzer Solar und sagen wir mal nochmal vertikales Windrad oder sowas hat, dann braucht man so einen Smart Grid. Was man dann dort mit auch machen kann oder wäre dann ein eben entsprechender Batteriespeicher. Da würde man so ganz viele kleine Batteriehallen aufstellen. Ist etwa so groß wie eine Autowaschanlage, würde ich jetzt mal sagen. Und der Vorteil davon ist eine sehr kurze Zugriffszeit. Also viel schneller funktioniert das dann als ein Kraftwerk hochzufahren, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen Strom, hier ist das der Batteriespeicher, den können wir nutzen. Und gleichzeitig sichert das die Frequenzstabilität. Denn mechanische Kraftwerke laufen ja oft einfach nur, um die Netzfrequenz von 50 Hertz aufrechtzuerhalten. Und das bräuchte so ein Batteriespeicherkraftwerk eben auch nicht. So, genau. Und dann könnte man, wenn man jetzt nochmal ganz weiter spinnt, alle Leute haben E-Autos, diese auch noch mit in dieses Smart Grid integrieren. Man stelle sich vor, man fährt zur Arbeit, schließt sein Auto an, also jeder, dann kann eben dieses Smart Grid auf dieses, die Batterie dieses Autos zugreifen, es laden, entladen, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird. Dann hätte man ganz, ganz viele Energie, ganz viele Batterien in einem großen Netzwerk geschaltet. Mhm. So. Also, es gibt die Energiespeichersysteme und das klingt irgendwie auch alles nach einer guten Zukunft. Ja.
Also, machen.
Ja. Okay. Dann machen wir weiter, oder?
Ja, sehr. Ordentlich abgeprüft.
Dann machen wir jetzt die mündliche Prüfung. Mhm. Hm? Mhm. Jetzt kommt die mündliche Prüfung. Und jetzt gehen wir mal wieder in die Geschichte zurück. Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft dieses, wenn man wissen will, wann zum Beispiel ein Dokument entstanden ist, dann gibt es dieses Terminus postquem und Terminus antequem. Ne, wenn das zum Beispiel irgendwie ein Name erwähnt wird, dann weiß man, es muss nach der Geburt dieses Menschen passiert sein, so dieses Ereignis. Oder eben andersherum, wenn eine Stadt erwähnt wird, die kurze Zeit später zerstört wurde, dann muss es also davor geschrieben worden sein, zum Beispiel Pompeji oder so. Langer Rede, kurzer Sinn, wir spielen heute alte Steine, was war er?
Okay.
Und ich bin mal unsere alten Steine durchgegangen, die wir so in unseren Stories gepostet haben und werde dich jetzt mal abfragen, was du meinst, welches dieser alten Steine, dieser alten Bauwerke eher entstanden ist. Okay. Bist du bereit?
Zeigst du mir auch Bilder dazu oder sagst du mir nur den Namen?
Ich sag dir nur den Namen. Ja, dazu hatte ich jetzt keine Lust. Aber du kennst natürlich unsere Rubrik oder unser Highlight auf Instagram und guckst das ständig durch. Deswegen weißt du ja auch, klar, was für alte Steine wir alle so genannt haben schon. Mhm. Ne? Und das könnt ihr natürlich auch alle machen bei Instagram. Einfach mal reinschauen in diesen Reiter alte Steine. So, bist bereit? Gibt 10 Stück? Also 10 Paare. Die Wartburg versus das Schloss Elmau in Mittenwald.
Die Wartburg.
Das ist richtig. Wartburg 1067, Schloss Elmau 1914. Der Turm im Reschensee versus die Meersburg in Meersburg am Bodensee.
Ich glaube, dieser Turm ist richtig alt. Nimm den Turm.
Ja, das ist falsch. Die Meersburg ist älter.
Okay.
Die Meersburg ist tatsächlich sogar, zumindest die Vorgängerburg von der heute noch stehenden Meersburg, die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Mhm. Aber die, die heute noch steht und auf dem 20-Markschein zu sehen ist, die ist von 1147 und der Turm im Reschensee ist 1357. Okay. Entstanden.
Ist auch schon alt, aber halt nicht alt genug.
Genau. Mhm. So, jetzt was von dir. Mhm. Der Bunkerne Patjoldbjerg, wahrscheinlich in Dänemark, und die Basilika de Nuestra Señora del Pino, Gran Canaria.
Mhm. Genau. Jetzt muss ich mir überlegen. Das Ding mit dieser Basilika ist, die ist so ein richtiger Bluff. Die sieht halt super alt aus, aber ist die gar nicht. Das heißt, die sind, glaube ich, nicht weit auseinander, die beiden Dinger. Diese Bunkeranlage ist offensichtlich irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich sage, und die ist auch älter. Ich glaube, die Basilika ist jünger.
Du verwechselst leider diese Basilika mit einer anderen. Ach, die Basilika de Nuestra Señora del Pino ist von 1767. Und der Bunker ist
das,
von
das ist dann die mit diesem großen Rundfenster, ne? Naja, okay, nee,
vielleicht kommen wir dazu
dann
noch.
Dann habe ich nur die Namen vom Ballad. Ja, dann weiß ich, wo aber, die ist. Aber, und dann cool, weiß aber ich, gut. Wenn die andere auch noch vorkommt, dann weiß ich, wo die andere ist.
So, jetzt ein Johann-Konrad-Schlauen-Paarung. Das Schloss Beck in Kicheln.
Jo.
Also in Bottrop-Kicheln. Und das Schloss Nordkirchen. Das sogenannte westfälische Versailles.
Ja, das ist bestimmt älter.
Das ist älter, ja. Das westfälische Versailles wurde gebaut zwischen 1703 und 1733 und das Schloss Beck 1776 bis 1771. Aber beides von dem guten Johann Konrad Schlauen, der auch hier in Münster viel gemacht hat. Jo. Der Leuchtturm auf Ameland oder der Lyngvik-Fyr in Dänemark. Beides Leuchttürme.
Beides Leuchttürme, ne? Ich glaube, der auf Ameland ist älter.
Nein, der dänische ist älter. Der wurde früher dänisch abgewickelt, nämlich 1906 und der auf Ameland 1916.
Ah,
aber knapp.
Das sind schon gemeine Dinger hier, ey.
Ja, ich dachte, aber das sind beides welche von dir. Also,
ja.
Da stand sogar das Ja dabei.
Ich merke, weil ich irgendwie Leuchtturm gebaut. Was ist mit dir, ey?
Ja, natürlich nicht. Ist auch egal. Die Hackeschen Höfe in Berlin versus die große Waage in Alkmaar auf dem Karsmarkt.
Die Waage.
Ist viel älter, ja. Die ist von 1583 und die Hackeschen Höfe in Berlin sind von 1908. Parroquia de San Juan Bautista de Aruzas. Gran Canaria, versus Molle Antonielana in Torino.
Ja, dann ist da das in Turin älter, was auch immer es ist.
Ja, das ist richtig. Das in Turin ist älter, das ist von 1863. Das ist für eine Art, das ist ja auch so ein großer Turm, so, und für so eine italienische Stadt ist das auch recht jung. Mhm. Das ist halt irgendwie so industrialisiert gebaut, ne, mit so Stahlkonstruktion und so. Aber im Vergleich zu deiner komischen Kirche da auf Gran Canaria ist das die wesentlich älter.
Von wann ist die? Ich habe so 1960 oder so im Kopf.
Von 1977.
Ja.
Das ist einfach und so albern.
Sieht aber halt, also die sieht aber ja so aus, als wenn die da schon seit ewigen Zeiten ein Wahrzeichen ist.
Ja.
Und die habe ich nämlich jetzt gerade gedacht, das wäre auch die, die du das zuerst gesagt hast.
Genau.
Aber da beim zweiten Mal hinhören habe ich jetzt auch die Stadt erkannt und dann.
Ah ja, genau.
Das fand ich halt so krass, weil die sieht auch super imposant halt aus und so. Ne?
Ja, so gotischer Stil
ja,
und so.
Ja, genau.
Ne?
So, also wie so Kölner Dom-mäßig halt. Ne? Und dann läufst du da rum, guckst die Tafel und denkst dir, willst du mich veralbern?
Ja.
Was macht ihr hier? Was soll das? 1977, stellt einen Plattenbau hin, was ist mit euch?
Echt mal. Oder irgendeine so Betonkirche oder so. Also, was soll das? vor allem dann auch in so einer spanischen Stadt, da erwartet man andere Sachen.
Ja.
Naja. So, jetzt kommen wir von großen gotischen Gebäuden oder neogotischen im Falle des Molle Antonielana mal zu was Romanischem.
Mhm.
Romanische Kirche. Mhm. Der Dom zu Worms versus der Dom zu Speyer. beides jetzt mitgenommen von meiner Tour. Ja, und
ich sag, der Speyer-Dom ist älter.
Ja, könnte man meinen. Ist aber falsch, aber ist auch nur ganz knapp auseinander, denn der Dom zu Worms ist von 1016 und der Speyerer Dom ist von 1061. Also einfach nur die Zahl umgedreht. Ja, aber dazu ist noch zu sagen, dass der Speyerer Dom die größte romanische Kirche der Welt ist. Mhm. Ja, unbedingt mal anschauen, wenn ihr mal da seid. Genau. So, zwei haben wir noch. Die Burg von Dann in Bottrop-Vonderort, Grenze Oberhausen, mhm, versus die Fuggerei in Augsburg.
Zumindest eins davon kann man jetzt zumindest so halbwegs stabil datieren.
Willst du mal eben losrennen, gucken?
Nee, aber
ja.
Fuggerei, Gedöns und so, das
ja
kann man ja halbwegs wissen.
Ne, die Fugger quasi die Medici von Augsburg.
Ich sag, Burg von Dann ist älter.
Ja, die Burg von Dann ist ja fast 300 Jahre älter, also von 1266 tatsächlich. Und die Fuggerei in Augsburg ist von 1519. Die älteste Sozialsiedlung der Welt.
Ja. Ja, witzig. Ich habe das jetzt mit den Fuggern da so 1400 irgendwas, so Ende 1400 geschätzt und hier die Burg so auf 1100 irgendwas, aber passt ja halbwegs.
Ja, passt ja halbwegs, genau. In der Fuggerei Augsburg, ganz interessant, hier haben die Fugger gestiftet. Die Bewohner müssen mussten einen Taler und weiterhin auch, ist immer noch aktiv, 1 Euro pro Monat für Miete zahlen, dafür aber jeden Tag für die Familie Fugger beten.
Okay.
Damit die halt im Himmel gut haben.
Und das steht heute auch so in den Mietverträgen, ne?
Ja, das steht noch weiterhin so drin. Okay, ja,
cool.
So, letztes. Jetzt geht's nochmal in die Antike. Mhm. Der Hadrianswall versus das Amphitheater in Pula in Kroatien. Ja, der Hadrianswall grenzt also im Norden Englands, also ungefähr da, wo Schottland, die Grenze von Schottland ist.
Verteidigungslinie gegen die Pikten.
Genau.
Ich glaube, also ist dieses Kolosseum auch römischen Ursprungs?
Ja. Ja, ja, ist römisch.
Ich glaube aber.
Sieht auch so aus wie der kleine Bruder von dem Amphitheater in Rom.
Das müsste aber dann eigentlich älter sein.
Ja, es ist älter, genau. Ich glaube, die Hochzeit der Amphitheater, die war zur Zeit Hadrians schon wieder vorbei. Das Amphitheater in Pula ist von 80 und der Hadrianswall von 122, so, bis 128.
Mhm. Aber 80 ja. Nach, ne?
Ach, ja, ja, klar. Mhm. Nach. Das ist immer ganz witzig, wenn man Asterix-Comics sieht. Da sind ja auch immer so Kolosseen und Amphitheater und so zu sehen. Die sind aber etwas, was erst in der Kaiserzeit entstanden ist.
Mhm.
Das heißt, die gab es in der Römischen Republik zu der Zeit, wo Asterix spielt, noch gar nicht.
So ein Haufen Scheiße historisch.
Ganz, ganz, ganz schlimm.
Als nächstes erzählt sie mir, dass es auch einfach im Römischen Reich gar keinen Passierschein A38 gab.
Ja, genau. Und ich glaube, es gab auch kein einziges gallisches Dorf, was sich gegen die Römer gestellt hat. Und zumindest auch keins, das Rom erobert hat. Ja. Okay. So, ich habe nicht mitgezählt, was jetzt viel richtig und was falsch war. Es war einfach nur zum Spaß, um nochmal so ein bisschen hier
und die
auch mal ein bisschen
mal
Geschichte reinzubringen.
Es ist Sommerferien, ja. Es ist Urlaubszeit. Wir möchten eure Bilder von alten Steinen.
Ja, einfach in eure Stories, also wenn ihr Bilder von alten Steinen macht, macht eine Story, Hashtag alte Steine und @LehrerSprechtag. Das würde uns freuen.
Und dann versprechen wir euch auch, dass ihr an unserem Fame und unserer Reichweite teilhaben dürft, weil wir das natürlich dann in unserer Story auch posten, wenn ihr das gepostet habt.
Genau.
So nämlich. Jo.
Sack zumachen.
Apropos alte Steine. Hausaufgabe. Es gibt Musik. Und es gibt logischerweise Musik vom kommenden Rockhard. Ist ja klar.
Na, ist ja klar.
So, Und zwar habe ich dabei...
Damit wir uns darauf einstimmen können, was du erlebst. Toll.
So sieht's aus. Es gibt auch auf Spotify eine von mir erstellte Playlist, Rockhard 2023. Könnt ihr euch gönnen. Aber was ihr euch auf jeden Fall gönnen solltet, ist die schwedische Band Amon Amarth.
Oh ja, kenne ich.
Kurze Trivia-Frage. Was heißt Amon Amarth nochmal, Herr Batzke?
Das ist der Schicksalsberg.
Sehr gut. Das sind nämlich die alten Steine. Ja, Amon Amarth ist eine, ja, gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich sag jetzt mal Viking-Metal-Band. Und okay. Das klingt genauso, wie sich das anhört. Also, und die sehen auch so aus.
Also so. Meinst du, währenddessen kann man ein paar Trinkhörner gegeneinander stoßen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also thematisch ist das alles so nordische Mythologie und Wikinger-Gehabe und auch so Bühnenbild und so passt so. Musikalisch ist es tatsächlich eher so, ja, Melodic Death Metal, würde ich sagen. Also die Art von Death Metal, die ich noch hören kann.
Okay.
Das Melodic davor bedeutet, man erkennt, dass es ein Lied ist. Und nicht nur Krach. Es gibt sogar passagenweise, ja, Klagesang ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber verständlichere Gesangspassagen, also auch fürs ungeschulte Ohr. Und wie häufig bei solchen Bands sind die früheren Alben halt alle noch deutlich härter und dässiger sozusagen. Und je erfolgreicher die Band dann wird, desto mehr denkt die sich, ah komm, vielleicht doch auch mal so eine Melodie. Oder vielleicht schadet das nicht, wenn sich das so anhört, als wenn die Instrumente miteinander spielen und nicht gegeneinander oder so. ja, dementsprechend die neueren Sachen für mich angenehmer zu hören. Für die ganzen True-Metal-Fans natürlich Häresie.
Ja, was
soll klar. Das? Ich habe bestimmt nur drei Wörter gesagt im Lied, die ich verstanden habe. Das kann ja nicht sein. Ja, ich empfehle einfach mal drei Songs, die das ganz gut abbilden. Nämlich einmal hier so nordische Mythologie, da habe ich im Angebot Twilight of the Thunder Gods. Dann Hörner aneinander stoßen, Raise Your Horns. Und so das Wikinger-Gerödel, Put Your Back into the Oar.
Okay.
Aber wenn man praktisch thematisch alles abgedingst und dann, kann man sich das mal geben.
Dann kann man auch England überfallen, wenn man das
locker
hört. Ja.
Easy peasy kann man damit England überfallen.
Ja.
Ja, das cool. War's von meiner Seite.
Amon Amarth.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns möglicherweise nächste Woche, wenn nicht, aber glaube ich auf jeden Fall in der Woche danach. Bis dahin bleibt gesund und postet alte Steine.
Auf jeden Fall. Das solltet ihr tun. Und eigentlich wollte ich jetzt darauf hinweisen, dass ich im Übrigen der Meinung bin, dass ihr uns auf Apple Podcasts eine schöne Bewertung und eine Rezension geben solltet. Aber zu gegebenem Anlass kann man jetzt vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass ihr eben diese alten Steine auf Facebook oder auf Instagram eben posten solltet, könntet, müsstet. Würdet gerne und das würde uns sehr freuen. Und auf Instagram kann man dann auch, sollte es dazu kommen, unser Insta-Live sich anschauen, wenn wir das irgendwie hinkriegen, was so Verbindung oder so angeht. Wenn der Martin Pieler das schafft während seines sehr anstrengenden Festivals.
Das da die Teufelsmauer noch. Auch noch körperlich und mental zu in der Lage sein.
Wir können auch einfach in Wookie das Ganze abspielen. Genau, das solltet ihr also tun. Also erstens Apple Podcast, Bewertung abgeben und dann uns auf Instagram folgen. Sagt allen euren Freunden auch, dass sie uns auf Instagram folgen solltet. So, jetzt gibt's noch ein Gedicht und zwar von einer ganz großen Größe der Lyrik, der deutschsprachigen Literatur, sogar einer der bedeutendsten Literaturpreise ist nach ihr benannt, Ingeborg Bachmann. Wir sind mittlerweile also im 20. Jahrhundert angekommen. Die ist geboren 1926 in Klagenfurt, das ist in Österreich, in Kärnten, und ist gestorben 1973 schon und ist also nicht so ein altes Stein geworden, nur 47. Wie kam es dazu? Also sie war eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen. Und war übrigens zusammen mit Paul Celan und mit Max Frisch. Also das ist so eine richtige dichterische, ja, Dunstkreis, in dem sie sich da bewegt hat. Aber der Ruhm ist ihr nicht ganz so gut bekommen. Sie war halt wirklich ein richtiger Star der Literatur, litt aber unter Alkohol- und Tablettenabhängigkeit und ist 1973, am 26. September, ist ihre Wohnung in Rom in Brand geraten, wahrscheinlich durch eine Zigarette und Alkohol und Drogen und so weiter. Kurz darauf ist sie gestorben. Eigentlich so eine tragische Rockstar-Geschichte, wenn man sich das so vorstellt. Und das bei einer Lyrikerin. Ne? Und wenn man sich aber so anhört, was sie so geschrieben hat, dann fällt einem auch auf, dass so die Texte durchaus sehr melancholisch sind und einen durchaus nachdenklich machen. Und weil jetzt gerade Sommer ist und weil alles so schön ist und weil jetzt Ferien sind und so weiter, habe ich zumindest das fröhlichste Gedicht von ihr noch rausgesucht, von 1956, das Gedicht An die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schönerem Berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Aug ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand von Schatten gepeitscht fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt und unten die Fische im Schwarm gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht und den Umkreis zu sehen, das Geviert eines Fels, das Tausenddeck meines Lands und das Kleid, das du angetan hast und dein Kleid glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen, Blau der Fernen, der Zonen, des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl, blauer Zufall am Horizont und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen.
Ding, dang.